Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Egal ob die Verbreitung, der Erwerb, der Besitz oder die Herstellung, Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder sind ein anhaltendes Problem. Um stärker dagegen vorzugehen, plant die Europäische Union bereits seit mehreren Jahren ein Gesetz. Mit der sogenannten Chat-Kontrolle sollen Anbieter wie WhatsApp, Telegram und Signal verpflichtet werden, die Inhalte aller Chats zu überprüfen. Erst im Oktober hatte die Bundesregierung den aktuellen Vorschlag abgelehnt. Eine anlasslose Chatkontrolle sei für sie tabu. Staaten wie Dänemark, Italien und Ungarn hingegen pochen weiter auf eine Durchsetzung. Was würde sich durch eine Chatkontrolle konkret ändern? Und warum wehrt sich Deutschland so vehement dagegen? Darüber spreche ich heute mit Svea Windwehr. Sie ist Co-Vorsitzende vom Verein D64, der sich für eine progressive Digitalpolitik einsetzt. Guten Tag, Frau Windwehr.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Am Anfang möchte ich gerne erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die verpflichtende Chatkontrolle, die jetzt zur Debatte stand, überhaupt bedeutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Freundin heute Nachmittag eine SMS schreibe oder sagen wir gleich über WhatsApp, was ich auch benutze, schreibe, wo wir uns heute Abend treffen wollen, im Café oder in einer Bar, ist das dann auch schon möglich in Zukunft von Strafverfolgungsbehörden da mitzulesen, wenn es so eine Chatkontrolle geben sollte?
Ja und nein. Also die Chatkontrolle, die hier diskutiert wird, ist Teil der Verordnung zur Prävention und Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch von 2022, die ganz viele verschiedene Regelungsvorschläge macht, und die Chatkontrolle ist ein Teil bzw. der Fokus der Debatte. Und damit ist eben gemeint, dass das Scannen von privater Kommunikation nach bestimmten Inhalten ermöglicht werden soll. Das geht in verschlüsselten Kontexten wie zum Beispiel WhatsApp. Also WhatsApp ist ein Messenger wie auch zum Beispiel der Signal Messenger oder auch Telegram, die Ende zu Ende verschlüsselt sind. In diesen Kontexten funktioniert das nur, indem die Kommunikationsinhalte vor der Verschlüsselung gescannt werden. Das heißt, es ist nicht so, dass die Strafverfolgungsbehörden direkt mitlesen, sondern es geht eher darum, dass alle Inhalte gescannt werden, entweder nach schon bekannten Darstellungen für Missbrauch oder von noch unbekannten Darstellungen für Missbrauch, und dann Matches ausgeleitet werden an Strafverfolgungsbehörden.
Also geht es gar nicht um Textnachrichten, sondern um Bilder und Videos?
Ja, das ist so ein bisschen eine Frage, auf welchen Text man schaut. Also der aktuelle Text der dänischen Ratspräsidentschaft, also der Rat der Europäischen Union, hat ja eine wechselnde Präsidentschaft, die dann immer wieder versucht, Kompromisse zu finden bei laufenden Gesetzgebungsverfahren. Der aktuelle dänische Text schließt Text aus. Der ursprüngliche Text der Kommission, der ursprüngliche Vorschlag, beinhaltet auch das Scannen von Texten, weil es dort auch um Grooming ging. Also sozusagen die Grooming ist das Anbahnen oder der Versuch der Anbahnung von Kontakten zwischen Minderjährigen und Erwachsenen mit einem sexuellen Interesse. Genau, Grooming sollte ursprünglich auch umfasst werden. Dafür vielleicht ganz kurz der Hintergrund dazu, weshalb Grooming oder die Inklusion von Grooming im Kontext von dieser Regulierung so kontrovers ist und eben inzwischen auch gestrichen worden ist, ist, dass hier die Auffindungstechnologie noch in einem ganz, ganz frühen Stadium ist. Also wie bei allen KI-basierten Auffindungstechnologien, und dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal, dass auch im Bereich von Bildern und Videos da große Probleme gibt. Aber in allen diesen Fällen ist KI nach wie vor kaum in der Lage und nur schlecht in der Lage, Kontext zu verstehen. Und gerade bei Grooming ist es eben durchaus schwierig festzustellen, ist es hier gerade ein Chat zwischen Teenagern, wo Konsent herrscht, wo es aber auch um sexuelle Inhalte geht und vielleicht auch ein kleiner Altersunterschied besteht, oder ist wirklich ein Anbahnungsversuch einer erwachsenen Person mit böswilligen Absichten. Und weil das eben in dieser Art und Weise so noch kaum existiert, diese Technologie, also diese Form von Grooming wirklich sicher zu erkennen, wurde es inzwischen eben aus dem Anwendungsbereich gestrichen. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Debatte insgesamt sich auch wieder in eine andere Richtung entwickeln könnte. Also es kann durchaus sein, dass auch ein späterer Entwurf aus dem Rat der Europäischen Union Grooming und damit auch das Scannen von Textinhalten wieder beinhalten könnte.
Also ich muss noch mal kurz nachfragen, das Grooming ist jetzt in dem Entwurf gerade von der dänischen Ratspräsidentschaft drin oder nicht?
Nee, das ist gerade nicht drin.
Also werden Bilder und Videos gar nicht überprüft?
Doch, Bilder und Videos schon, außerdem Links, also URLs, aber Textnachrichten sind aktuell ausgeschlossen. Aber aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt kein großer Unterschied. Also wenn Inhalte gescannt werden, dann werden alle Inhalte gescannt. Das heißt, man kann nicht nur nach Bildern oder nach Videos scannen und alles andere außen vor lassen. Das heißt, diese Einschränkungen des Anwendungsbereichs lösen die fundamentalen Probleme nicht.
Sie haben jetzt schon angesprochen, den Fall, wenn man eben Darstellungen versendet, die vielleicht als Missbrauchsdarstellungen erkannt werden können, aber gar keine sind. Also wenn Jugendliche zum Beispiel untereinander sich vielleicht Nacktfotos schicken oder die Oma vom Strand vom Enkelsohn, der gerade unbekleidet ist, ein Foto schickt. Nun frage ich mich jetzt mal ganz naiv, selbst wenn das gescannt wird und als Missbrauchsdarstellung erkannt wird, gibt es dann nicht irgendwann einen Mechanismus, wo klar ist, okay, das ist ja eigentlich keine Missbrauchsdarstellung, sondern wir haben jetzt erkannt, das war die Oma, die hat einfach nur ein Foto gesendet.
Ja, der Kontext ist einfach schwer nachzuvollziehen im Nachhinein. Also auch in einem Fall, in dem ein ganz unproblematisches Bild aufgenommen wurde, zum Beispiel hier der Enkel am Strand, kann es natürlich einen Kontext geben, in dem dieses Bild auch für andere Zwecke missbraucht wird. Also es gibt durchaus Fälle, dass absolut harmlose Bilder gecroppt werden, also wird herangezoomt, zum Beispiel auf die Genitalien eines Kindes. Es wird nur ein bestimmter Ausschnitt weitergeschickt und verwendet zur sexuellen Befriedigung. Also es kann durchaus sein, dass auch quasi komplett harmlose Bilder dann in Kontexten auftauchen, in denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen ist es so schwierig, im Nachhinein den Kontext eines Bildes oder einer Aufnahme herzustellen.
Aber verstehe ich Sie richtig? Wenn ich sozusagen diese Bilder verschicke, dann sorge ich damit auch dafür, dass eine Datenbank gefüllt wird, die dann wieder missbräuchlich genutzt werden kann?
Theoretisch schon. Also das ist eben unklar zum gewissen Grad. Also es könnte durchaus sein, dass ein Inhalt verschickt wird, der dann ausgeleitet wird. Also es gibt dann erstmal so Clearingstellen. Also stellen wir uns vor, eine Plattform scannt ihre Inhalte und hat ein Match, zum Beispiel mit einem bis jetzt noch einer unbekannten Darstellung von Kindesmissbrauch. Die wird gefunden durch ein KI-System, also durch verschiedene Classifier, die zum Beispiel Nacktheit erkennen können, vielleicht Genitalien erkennen können und vielleicht auch Alter schätzen können. Das ist alles recht ungenau. Also Nacktheit ist recht offensichtlich, Alter zum Beispiel schwierig, ist jemand 17, 18, schwer zu sagen. Aber sagen wir mal, sie hat ein Match gefunden, also einen Inhalt gefunden, in dem ein nacktes, vermutlich minderjähriges Kind drauf ist, in einem Kontext, der auf einen Missbrauch schließen lassen könnte. Dann wird dieses Bild sozusagen weitergeschickt an eine Clearingstelle, wie zum Beispiel NCMEC, das ist National Center for Missing and Exploited Children in den USA. Und da wird dann sozusagen nochmal geprüft, was könnte es denn sein, und das wird dann weitergereicht an Strafverfolgungsbehörden. Aber auch NCMEC und Strafverfolgungsbehörden können den Kontext dieses Bildes nicht wissen. Das heißt, zum gewissen Grad, ja, es ist unklar, was damit passiert. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die allermeisten Betroffenen von sexuellem Missbrauch überhaupt nicht wissen, dass ihre Bilder, die Bilder ihres Missbrauchs weiterverwendet werden. Also wohl zum Training eben dieser KI-Systeme, als aber auch von Forschenden oder von Strafverfolgungsbehörden. Also da gibt es meiner Meinung nach ein großes Konsentproblem, dass eben die Betroffenen selber gar nicht wissen, was mit ihren Bildern eigentlich passiert und sie auch nicht um Einwilligung oder Erlaubnis gefragt werden.
KritikerInnen warnen ja davor, dass durch die Chatkontrolle, so wie sie jetzt als Vorschlag im Raum steht und wie sie von der Bundesregierung abgelehnt wurde, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufhebt. Also das bedeutet, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, dass man seinen Chat im Grunde genommen in einen Briefumschlag steckt und da niemand reinguckt, wie beim Briefgeheimnis. Habe ich das so richtig verstanden, dass das dann durchbrochen werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist keine Form der Chatkontrolle in verschlüsselten Kontexten möglich, die Prinzipien und die Funktionsweise von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht unterbrechen oder beschädigen würde.
Interessant ist ja, dass es bereits eine Chatkontrolle gibt, die auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann. Das ist sozusagen eine Übergangslösung jetzt, weil immer noch kein Gesetz verabschiedet werden konnte. Was verändert sich da eigentlich sozusagen von der jetzigen Übergangsregelung? Die ist freiwillig, da können sich sozusagen Anbieterinnen wie Gmail, Facebook, Skype, Snapchat, die beteiligen sich schon daran, andere wiederum nicht, wie Signal und WhatsApp. Aber was konkret ändert sich?
Also aktuelle Situation, dass Anbieter freiwillig scannen können. Dafür gibt es eine Ausnahme von der geltenden E-Privacy-Richtlinie. Es ist aber klar, dass jedes Scannen von privater Kommunikation einen Grundrechtseingriff erstmal darstellt. Und daran ändert sich auch nichts durch diese Ausnahme, die es aktuell gibt. Das heißt, es gibt auch nicht unbedingt eine Rechtsgrundlage dafür, sondern eher eine Ausnahme von dem aktuellen Rechtsrahmen. Aktuell ist es so, dass die meisten der großen Online-Plattformen sich wegbewegen von nicht verschlüsselten Kommunikationswegen zu verschlüsselten. Das heißt zum Beispiel auch Meta hat inzwischen ihre Chats verschlüsselt zum Großteil, also WhatsApp zum Beispiel, aber auch Instagram und Facebook. Das heißt, insgesamt gibt es sozusagen immer weniger Kontexte, in denen private Kommunikation nicht auch verschlüsselt ist. Und das ist wirklich der ganz große Unterschied. Und wie gesagt, auch aus meiner Sicht auch das, was aktuell passiert. das freiwillige Scannen problematisch, eben wegen den aufgeführten Problemen. Also einmal der Fehleranfälligkeit der genutzten Systeme und dem Unverständnis für Kontext und dem sich daraus ergebenden Missbrauch. Aber genau, was hier eben jetzt der ganz große Unterschied ist, dass es explizit auch um Ende-zu-Ende verschlüsselte Kontexte geht. Und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also die Möglichkeit der privaten und vertraulichen Kommunikation, ist für ganz viele in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft essentiell. Also sowohl für JournalistInnen als auch für Menschen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen. Aber natürlich auch in der Wirtschaft. Es ist ganz essentiell, dass Menschen vertraulich und sicher kommunizieren können.
Nun gibt es ja das weit verbreitete Argument auch in Bezug auf zum Beispiel die ganzen Produkte, die Wearables, also diese Smartwatches, die ja auch viele Daten sammeln, also Herzfrequenz, Puls, EKGs können damit teilweise aufgezeichnet werden. Da gibt es manchmal das Argument in Diskussionen, ja, wenn ich nichts zu befürchten habe, dann muss ich mich darum auch nicht scheren. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich glaube, wir werden wirklich als Gesellschaft daran gewöhnt, immer mehr Daten preiszugeben. Also es fühlt sich quasi immer normaler an, sehr, sehr viele Daten zu teilen, um überhaupt an bestimmten Dingen teilnehmen zu können. Das alleine finde ich schon mal problematisch, aber es ist natürlich auch so, dass Privatsphäre und Privatheit ein Grundwert als solcher ist. Also sich privat und sicher und vertraulich äußern zu können, ist essentielle Grundlage für Dinge, über die wir gar nicht nachdenken, die auch nichts damit zu tun haben, ob wir das verbergen können, aber zum Beispiel politische Diskussionen führen zu können oder sich einbringen zu können in gesellschaftliche Debatten, seine Religion ausüben zu können. Das sind alles Dinge, die von Privatheit profitieren, beziehungsweise für die Privatheit und Privatsphäre eigentlich notwendig sind. Also Privatsphäre wird ja auch oft als Primus inter pares Grundrecht gesehen, also quasi ein Grundrecht, von dem andere Grundrechte abhängig sind. Also zum Beispiel die Meinungsfreiheit hat sehr viel mit Privatsphäre zu tun und der Möglichkeit, sich überhaupt ausdrücken zu können. Deswegen würde ich sagen, dass es nicht darum geht, ob man etwas zu verbergen hat, sondern dass es um eine ja demokratische Grundnotwendigkeit geht, sich äußern zu können, ohne dass alle, insbesondere der Staat, mitlesen und das mitverfolgen können.
Kommen wir nochmal zurück auf das formulierte Ziel, warum die Chatkontrolle überhaupt eingeführt werden sollte, und zwar dem Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern. Das, ich habe mal nachgeschaut, betrifft ja tatsächlich sehr viele Kinder und Jugendliche. Also in der Polizeikriminalstatistik von letztem Jahr, da sind 43.000 Fälle benannt. Das ist ein relativ gleichbleibendes Niveau, ist aber eben stabil. Und das ist ja eine sehr große Zahl. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich kein triftiger Grund für dieses Vorhaben?
Also das Problem ist unglaublich groß und sehr, sehr ernst. Also wir wissen, dass weltweit jedes 12. Kind von sexuellem Missbrauch betroffen ist. Und das hat sehr, sehr oft auch eine digitale Komponente. Also zum Beispiel das unerwünschte Zuschicken von Materialien, von Inhalten, Dickpics, die unerwünschte Kontaktaufnahme. Das ist ein riesiges Problem, das wir lösen müssen. Und diese Zahlen sind absolut inakzeptabel. Ich glaube, das ist völlig klar. Das Problem ist, dass die aktuelle Debatte sich sehr, sehr stark auf die Auffindung von Missbrauchsdarstellungen fokussiert, aber weniger auf die Prävention und die Bekämpfung von Missbrauch in den Momenten, in denen er stattfindet. Und da, glaube ich, steckt in unseren Köpfen ein Bild fest von dem unbekannten Kinderschänder dort draußen, der Dinge tut, der im Internet Sachen macht. Tatsächlich ist es aber so, dass in den allermeisten Fällen die Täter den Kindern bekannt sind. In den meisten Fällen kommen sie aus der Familie oder aus dem Umfeld, sind meistens Vertrauenspersonen. In sehr, sehr vielen Fällen sind die Täter selbst unter 18, sind also selber minderjährig. Das Durchschnittsalter oder der durchschnittliche Altersunterschied zwischen Betroffenen und Tätern sind 6 Jahre. Also es ist sehr viel öfter der Fall, dass der Missbrauch im sozialen Nahfeld passiert. Und an dieser Problematik setzt der aktuelle Vorschlag eigentlich kaum an. Der Fokus ist eben wirklich sehr stark auf dem Auffinden von Missbrauchsdarstellungen. Und ich sage auch nicht, dass es generell nicht auch eine Rolle zu spielen hat, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir müssen das tun, ohne dabei Grundrechte wie Privatsphäre und den Zugang zu privater und vertraulicher Kommunikation zum komplett auszuhebeln. Und was zum Beispiel aus meiner Sicht sehr, sehr stark fehlt, ist eigentlich ein holistischer Ansatz. Also was können wir tatsächlich tun, um Missbrauch zu verhindern in dem Moment, in dem er stattfindet? Was für Ressourcen brauchen Einrichtungen, schulische Einrichtungen, aber auch Eltern, um überhaupt über Missbrauch sprechen zu können? Welche Ressourcen braucht es, um Betroffene, aber auch Täter zu unterstützen und davon abzuhalten, wieder Täter zu werden? Also ich denke, es gibt so viel mehr Dinge, die getan werden können, auch zum Beispiel in der Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden, die diesen Verbrechen nachgehen, als eben den alleinigen Fokus auf die Auffindung von Missbrauchsdarstellungen zu stellen. Weil es klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber sozusagen das reine Auffinden einer Missbrauchsdarstellung ist nicht unbedingt ein Indikator für Missbrauch.
Wahrscheinlich sind sie sich da mit der EU-Kommission sogar einig, dass es auch um Prävention geht. Aber sie sagen schon, es ist ein holistischer Ansatz, den sie sich wünschen. Dann würde das ja eben auch dazugehören. Und ich habe mal nachgeschaut, viele Menschen gehen ja davon aus, dass sowas vor allem im Darknet stattfindet und dass darüber sozusagen die missbräuchlichen Darstellungen verbreitet werden. Aber es ist ja ein tatsächlich erheblicher Teil, der über soziale Messenger-Dienste auch verteilt wird.
Das will ich ehrlich gesagt anzweifeln. Also ich denke, dass die Täter, die das professionell und wirklich kriminell betreiben, das vor allem über ganz andere Dienste verbreiten, über das Darknet, über File-Sharing-Dienste etc. Ich denke, dass die meisten Fälle, die sozusagen so ins Netz gehen im Kontext von privaten Messengern, eben genau das Sexting zwischen Jugendlichen ist, das Verschicken der Urlaubsbilder innerhalb der Familie und so weiter. Das heißt, ich denke, was wir brauchen, ist eben tatsächlich investigative Polizeiarbeit, die in den Foren, in denen diese Bilder und Inhalte ausgetauscht werden, die dort präsent sind. Das ist natürlich nicht leicht zu finden, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Alternativvorschläge auch von Kinderschutzorganisationen, die andere Vorschläge machen als eben das Aufheben der Verschlüsselung. Und da muss man natürlich auch sagen, also auch Kinder und auch Betroffene haben ein Recht auf private Kommunikation. Also wir tun manchmal so, als ob das quasi sozusagen das wäre, was nur ein paar Leute in der Digitalszene betrifft oder interessiert. Aber das ist ein Grundrecht auch für Kinder, sich privat äußern zu können und sich vertraulich austauschen zu können. Und ich glaube, das ist auch ganz besonders wichtig für Betroffene, für Missbrauch, dass es eben auch da Safe Spaces gibt.
Wir hatten hier neulich zu Gast im Tacheles den Experten Matthias Spielkamp über Gefahren von Videos, die durch künstliche Intelligenz generiert werden. Und Sie hatten das vorhin schon angesprochen, das spielt auch eine große Rolle, dass künstliche Intelligenz eben mit Fotos ja da durchaus Schindluder treiben kann, durch zum Beispiel die Zusammensetzung mit Gesichtern von fremden oder bekannten Personen. Ist es nicht in Anbetracht dessen besonders wichtig, dass wir da ins Handeln kommen, weil eben diese Gefahr durch KI-gestützte Videos immer größer wird?
Ja, das stimmt, dass sich da nochmal neue Gefahren darstellen. Ich denke aber auch hier muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also natürlich ist es absolut problematisch und nicht akzeptabel, wenn von Kindern oder auch von allen anderen Personen zum Beispiel Nacktvideos durch KI generiert werden und dann verbreitet werden im Netz auf jeden Fall. In dem Moment findet aber kein Missbrauch eines Kindes statt, sondern es sind vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt, was auch extrem problematisch ist. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen abwägen. Und da würde ich eher darauf abstellen, dass es dafür wirklich robuste Meldemechanismen braucht, auf den Plattformen, auf denen diese Inhalte verbreitet werden. Auch eine Selbstverantwortung dieser Plattformen, gerade Videoplattformen, wo es eben kein verschlüsselter Bereich ist, sondern ein öffentlicher Bereich. In diesen Kontexten natürlich auch nach solchen Inhalten zu suchen. Das passiert natürlich auch heute auch schon. Also jede Form der professionellen Inhalte-Moderation auf großen Plattformen beinhaltet jetzt schon das Scannen von nach pornografischen Inhalten oder Nacktheit. Das ist in allen Fällen dieser Plattformen gegen die AGBs und wird sowieso entfernt. Das heißt, ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Handelt es sich gerade wirklich um Missbrauch oder handelt es sich um extrem problematische, verstörende Inhalte, die großen Schaden für die Betroffenen anrichten können, die entfernt werden können, die gelöscht werden müssen, die aber nicht unbedingt etwas mit der Notwendigkeit der Verschlüsselung oder des Unterbrechens von Verschlüsselung zu tun haben.
Ich habe mal nachgeschaut, was es eigentlich noch für Gesetze gibt, die den Datenschutz betreffen in Deutschland und der Europäischen Union und bin gestoßen auf das Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Die zwingt Anbieter ja schon jetzt, Inhalte auch automatisiert zu scannen und im Verdachtsfall zu melden, also Bilder, Videos und Links auf terroristische Inhalte zu untersuchen. Gibt es für Sie, Frau Windwehr, gute Gründe, um Daten zu kontrollieren?
Es kommt darauf an, was wir meinen mit Daten kontrollieren. Also die hier angesprochene Verordnung ist sehr interessant. Also das ist eine Verordnung, die erlassen wurde im Kontext der Enthauptungsvideos der 2015er, 2010er Jahre. Das war so der Kontext, war ein großes politisches Problem und auch in Zeiten, in der sich Terrorangriffe gehäuft haben in westlichen Ländern. Daraufhin wurde diese Verordnung erlassen, die damals schon extrem, sehr, sehr kontrovers war. Was nämlich auch drin steht, ist eine einstündige Frist, um Inhalte zu entfernen für die Plattform. Das heißt also, wenn eine Plattform einen terroristischen Inhalt findet, auch hier extrem spannende Frage, was ist eigentlich ein terroristischer Inhalt? Fallen da zum Beispiel auch Inhalte drunter, die Kriegsverbrechen dokumentieren? Oder sind damit wirklich nur die Al-Qaida-Enthauptungsvideos gemeint? Sehr schwer zu sagen, für eine KI im Zweifelsfall nicht möglich zu erkennen. Und Plattformen haben dann die Verpflichtung, diese Inhalte innerhalb von einer Stunde zu entfernen. Sonst können sie dafür haftbar gemacht werden. Als Plattform tut man natürlich alles, um Haftbarkeit, Haftung zu vermeiden. Das heißt, hier gibt es ein echtes Incentive für diese Plattform, diese Inhalte so schnell wie möglich zu entfernen.
Ein Anreiz.
Die Inhalte so schnell wie möglich zu entfernen, um nicht in die Haftung zu rutschen. Was auf jeden Fall, das wissen wir, dazu geführt hat, dass eben auch sehr, sehr viele Inhalte entfernt wurden in vorauseilendem Gehorsam, die keine terroristischen Inhalte sind, sondern zum Beispiel Kriegsverbrechen in Syrien dokumentiert haben. Das, würde ich sagen, ist ein gesellschaftliches Problem. Also damit nehmen wir uns auch Möglichkeiten, Menschen verantwortlich zu halten, verantwortlich zu machen für die Straftaten, die sie begangen haben. Ja, von daher, selbstverständlich gibt es Kategorien von Inhalten, die strafrechtlich, also die illegal sind, die rechtswidrig sind und die auch schädlich für unsere Gesellschaft sind. Und ich bin die Erste, die dabei ist, zu sagen, solche Inhalte sollten nicht auf Plattformen allgemein verfügbar sein. Ich glaube aber, dass wir da mit dem, ich sag mal, etablierten Ansatz der Inhaltemoderation, der auch in Gesetzen wie dem Digital Services Act nochmal aufgeschrieben wurde, sehr viel weiterkommen, wo eben Plattformen eine Verpflichtung haben, illegale Inhalte, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Im Fall von terroristischen Inhalten oder Kindesmissbrauchinhalten sind das rechtswidrige Inhalte. Da ist in den meisten Fällen gar keine Frage. Und eben dann auch vor allem bei großen Plattformen die Verantwortung haben, ihre Plattformen auch nach schädlichen Inhalten nicht unbedingt zu durchsuchen, aber schädliche Inhalte zu entfernen und Verantwortung zu übernehmen, um die Verbreitung von schädlichen Inhalten zu verhindern. Und das ist aus meiner Sicht ein ausbalancierterer Ansatz, der eben weniger Kollateralschaden im Bereich der Meinungsfreiheit mit sich bringt, als der Ansatz der Verordnung zu terroristischen Inhalten.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht der größte Kollateralschaden, der mit der Chatkontrolle einhergehen würde?
Das Ende der privaten und vertraulichen Kommunikation.
Per se.
Per se. Dazu kommt noch, dass es die Chatkontrolle, wenn sie so kommen würde, wie sie aktuell geplant ist, auch zu gigantischen neuen Sicherheitsrisiken führen würde. Also es ist klar, dass die Hintertüren, die damit quasi gebaut werden, die Anbieter wie Signal oder WhatsApp vorhalten müssten, nicht nur von den Guten gebraucht werden können, sondern auch von den anderen. Und ich glaube, da fehlt eben oft so das Verständnis dafür, dass diese Hintertüren, diese Möglichkeiten des Durchsuchens nicht nur quasi ein bisschen existieren können oder nur für ein paar Akteure genutzt werden können, sondern entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Und diese Risiken, also das Ende der Vertraulichkeit der Kommunikation und die massiven neuen Sicherheitsrisiken, die eingeführt würden, sind aus meiner Sicht nicht proportional mit dem Ziel, das verfolgt wird, beziehungsweise stehen in klaren Konflikt mit europäischen Grundrechten. Und das sagen auch unter anderem der rechtliche Dienst des Rats der Europäischen Kommission, das ist der rechtliche Dienst des Bundestages. Es gibt Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofs zu dem Thema. Also es ist quasi wirklich etablierte juristische Meinung, dass es so mit Grundrechten nicht vereinbar ist.
Sie sprechen da ja etwas an, was tatsächlich immer wieder angeführt wird, dass Sicherheitsbehörden sagen, dass diese Überwachung über das Ziel hinausschießen könnte. Ich denke mir in diesem Fall, das gilt doch aber nicht für demokratische Staaten, oder? Müssen wir da auch damit rechnen? Ist das eine Sorge, die Sie haben?
Also ich bin da vielleicht etwas pessimistisch, aber ich denke, wir könnten uns oder wir sollten uns nie darauf ausruhen, dass wir aktuell in einem demokratischen Staat leben und dass aktuell demokratische Parteien an der Macht sind. Also es ist ganz klar, dass die Instrumente, die hier eingeführt werden könnten, selbstverständlich auch anderen Parteien, anderen Akteuren in die Hände fallen könnten. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Also wenn wir Politik machen wollen, die Gesellschaft Faschismus sicher machen möchte, also in unserem Verein folgen wir das Thema Digitalpolitik Faschismus sicher, dann ist das für uns ein großes Anliegen. Also dafür zu sorgen, dass die Überwachungsinstrumente, die existieren, so abgesichert sind, dass sie eben nicht in die Hände von Falschen fallen können und wir nicht am ersten Tag einer Machtübernahme oder einer Machtverschiebung die Schlüssel zu den Überwachungsinstrumenten in der Schublade haben.
Weil man dann gegebenenfalls andere Kategorien aussuchen kann, die man dann kontrollieren kann.
Ganz genau. Also technisch gesehen gibt es nichts, was Staaten davon abhalten würde, die Checkkontrolle auch für andere Dinge einzusetzen. Also man könnte sich auf jeden Fall eine Zukunft vorstellen, in der die Checkkontrolle missbraucht wird oder genutzt wird, um zum Beispiel nach bestimmten Keywords oder nach bestimmten Stichworten zu nutzen, die Oppositionelle nutzen, die unliebsame JournalistInnen benutzen oder andere gesellschaftliche Kräfte, denen man kritisch gegenübersteht. Also es ist tatsächlich ein Überwachungsinstrument, das man für ganz viele verschiedene Themen nutzen könnte. Und das hört man durchaus auch schon in manchen politischen Kreisen, dass es ja auch interessant wäre, um eben zum Beispiel nach terroristischen Inhalten zu suchen in Chats.
Momentan befürworten ja den aktuellen Vorschlag 10 Staaten, darunter Dänemark, Spanien, Italien, Frankreich. 5 lehnen den ab, soweit ich weiß, darunter Deutschland eben als prominentestes Beispiel und auch eine sehr gewichtige Stimme. Tschechien, die Niederlande, Österreich. Daneben gibt es noch ein paar Staaten, die sind sich noch uneins. Sind die Staaten, die das befürworten, diese Chatkontrolle, einfach naiv? Oder wie kommt das eigentlich, dass es da so eine große Spaltung gibt in der Europäischen Union?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es schwer nachvollziehen. Ich glaube, was sich aktuell durchzusetzen scheint, auch bei anderen Themen, ist eine gewisse Frustration und das Gefühl, dass jetzt endlich was passieren muss. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, das Problem ist massiv und sehr, sehr ernst. Und ich kann nachvollziehen, dass PolitikerInnen der Meinung sind, jetzt muss endlich was passieren, um dem ein Ende zu setzen. Ich glaube aber, dass sich davon Politik nicht leiten lassen sollte, von dieser Panik oder dieser Sorge. Und dass es gerade in solchen Momenten der Auftrag von Politik ist, evidenzbasierte Lösungen zu finden. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass sozusagen ein echtes Interesse dahinter steht, Kinder und Jugendliche zu schützen und in dem Fall dann manchen Staaten alle Mittel recht sind.
Ich habe auch überlegt, ob das einfach eine sehr deutsche Eigenheit ist. Wir sind ja auch eine der Staaten, die das Bargeld zum Beispiel nicht abschaffen wollen, weil wir dann nicht wissen, was mit unseren Bankkonten passiert. Sind wir da besonders sensibel drauf in Deutschland?
Also ich denke schon, dass es mit Blick auf die deutsche Geschichte und die Rolle von Überwachung in der deutschen Geschichte eine besondere Sensibilität in der deutschen Bevölkerung für diese Themen gibt. Das denke ich schon. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die andere Länder so vielleicht nicht machen mussten. Und ich kann das nachvollziehen. Also ich verstehe, dass man dann eben vergleicht mit anderen Momenten in der deutschen Geschichte, in der Überwachung allgegenwärtig war.
Jetzt habe ich schon gesagt, Deutschland hat sich ja jetzt erst Anfang Oktober gegen den aktuellen Vorschlag zur Chatkontrolle dagegen ausgesprochen. Das bedeutet, dass er vermutlich nochmal überarbeitet werden muss oder ein neuer Vorschlag her muss, damit man auch die Stimmen bekommt, eben zum Beispiel von Deutschland, um das Gesetz dann durchzudrücken. Wie könnte denn in Ihren Augen eine Chatkontrolle aussehen, wenn sie so, wie sie aktuell vorgeschlagen wird, nicht sein sollte?
Also aus meiner Sicht gibt es keine Form der Chatkontrolle, die mit Grundrechten vereinbar ist.
Gar nicht?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Was aktuell diskutiert wird, ist, also beziehungsweise die Formulierungen aus der Bundesregierung stellen sich gegen eine anlasslose Chatkontrolle. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Kompromisse geben wird, die einen Anlass vorsehen. Das löst aber tatsächlich die Probleme nicht. Also auch in Fällen, in denen Anbieter wie zum Beispiel Signal nach Anlass scannen können sollten, müssten sie die Technologie dafür grundsätzlich vorhalten. Das heißt, die Sicherheitsrisiken bestehen nach wie vor. Also auch hier, man kann, um die Verschlüsselung für einige wenige NutzerInnen zu brechen, müsste man die Verschlüsselung für alle Nutzerinnen und Nutzer schwächen. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere große Punkt ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt anlassbezogen? Also meinen wir damit, wenn wir einen konkreten Verdacht gegen eine Einzelperson haben? Meinen wir damit einen Verdacht gegen eine Gruppe von NutzerInnen? Meinen wir damit einen Verdacht gegen alle NutzerInnen von einem bestimmten Dienst? Das ist aus meiner Sicht aktuell sehr, sehr unklar. Das Europäische Parlament hat zum Beispiel eine Haltung in die Richtung gefunden, die ich für einen ganz guten Kompromiss halte. Da geht es sozusagen darum, dass eine Aufdeckungsanordnung, also quasi eine Aufforderung zur Kontrolle, zum Scannen nach Richtervorbehalt durchgeführt werden kann. Da ist aber ganz klar, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht im Anwendungsbereich ist. Das heißt, es geht Ende-zu-Ende verschlüsselte Dienste werden hier komplett ausgenommen. Und ich denke, das ist notwendig. Also man muss sich entscheiden, ob wir Ende-zu-Ende Verschlüsselung so möchten, ob wir sichere, verschlüsselte, vertrauliche Kommunikation möchten oder nicht.
Meredith Whittaker von Signal hat ja schon angekündigt, dass, wenn es eine solche Chatkontrolle geben sollte, sie die EU verlassen würde oder ihr Unternehmen die EU verlassen würde. Wäre das eine Lösung?
Ich glaube, das kann keine Lösung sein. Also das kann ich absolut nachvollziehen von Signal. Ich verstehe, dass man aus der Perspektive von Signal, das ja also ein Messenger ist, der für die Privatsphäre und den Datenschutz bekannt ist, dass man dieses Produkt nicht anbieten kann im Kontext dieser Regulierung. Das wäre ein großer Verlust für europäische Bürgerinnen und Bürger, die eben ein Recht auf sichere Kommunikation haben. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn das tatsächlich so kommen würde, dass es dann keinen Weg gibt, einen Kompromiss hier einzugehen.
Das sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Svea Windwehr, Co-Vorsitzende vom Verein D64, der sich für eine progressive Digitalpolitik einsetzt. Mit ihr habe ich über die geplante Chatkontrolle gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.